Ich nehme ab jetzt auf. Wir haben jetzt 100 Stunden und 18 Minuten Zeit. Laut SD-Karte. Ich denke mal auch.
Also wir haben es mit einer demokratiefeindlichen, elitenfeindlichen, rechtsextremen Erzählung zu tun, die dann gegen Ende noch einen satanistischen und antisemitischen Touch bekommt. Absolute Wohlstandsverwahrlosung, die wir die letzten Jahre haben, dass Leute glauben, jeder müsse ihren Bullshit publizieren und alle anderen müssen das dann liken und bejubeln. Wenn ihr das nicht regelt, wenn ihr diese Volksverhetzung da nicht rausnehmt und diese Manipulation, diese Desinformation, dann melde ich mich von eurer Scheißplattform ab.
Herzlich willkommen im Res Publica Podcast. Heute zu einem Res Publica Talk. Zu Gast ist Jens Gudlarek. Er ist Philosoph und Autor, hat unter anderem das Buch geschrieben Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist, erschienen im Reklam Verlag im Jahr 2019. Darüber reden wir. Es geht außerdem um die QAnon-Bewegung und die Netflix-Produktion The Social Dilemma. Mein Name ist Paul Gäbler. Der Res Publica Podcast ist sponsoren- und werbefrei. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich dabei gerne unterstützen. Alle Infos findet ihr auf www.respublicapodcast.de. Hallo Jan, grüß dich.
Hi.
Jan, du bist Philosoph, du bist Buchautor. Was ist dir die liebste Berufsbezeichnung?
Ja, ich gehöre gar nicht zu den Leuten, denen die Berufsbezeichnung, manche gibt es hier, denen sagen, nein, nenn mich Autor, aber nicht Schriftsteller oder Schriftsteller, Dichter. Ich war Lyriker lange Zeit, also auch, das wird Lyriker, Dichter oder wie nennt man sich dann? Oder habe Philosophie studiert, promoviert, ist man dann Philosoph, Fragezeichen, oder ist es anmaßend, sich Philosoph zu nennen, ist man dann gleich Immanuel Kant oder so, ne? Das, nein, ist man natürlich nicht. Also ich bin Schriftsteller, ich bin Autor. Weiß ich nicht, Buchautor klingt immer so ein bisschen doppelt. Klar gibt es Journalisten, also die keine Bücher schreiben.
Und was mit Schrift eigentlich nur?
Mit Schrift, genau. Es muss doch, ich weiß es nicht. Also ich mache Dinge mit Philosophie, mit Gesellschaft und die landen auch in Büchern oft, diese Dinge.
Ich würde sagen, so mit die Grundthese deines Buches ist ja, es gibt Wahrheit. Man kann Wahrheit quantifizieren, man kann es runterbrechen auf so einen gewissen Wert. Wie bist du zu dieser Überlegung gekommen und was bedeutet das dann für die Debatte gerade mit Verschwörungsgläubigen?
Ja, ich denke, das ist aus einer Art Negativ-These entstanden. Also wir haben ja gerade in den letzten Jahren immer mehr die Wahrheit unter Angriff. Ja? Also dass wir sehen dann Donald Trump, der diese alternativen Fakten probiert zu etablieren oder der lügt, wenn es ihm passt. Und früher Politiker haben sich wenigstens die Mühe gemacht, irgendwie so zu lügen, dass das oder Halbwahrheiten zu erzählen oder so, dass man nicht sofort dachte, wow, der lügt mir doch gerade die Hucke voll, sondern dass das so noch alles ein bisschen smooth war und so ein bisschen zwischen den Zeilen. Aber ja, das sogenannte postfaktische Zeitalter und alles, was wir jetzt an Bezeichnungen benutzen, um diese neue, komplexe Beziehung zur Wahrheit zu beschreiben. Ja, das hat mich dazu gebracht. Und dann gleichzeitig auch das Aufkommen von Verschwörungserzählungen.
Ja. Würdest du sagen, jetzt, weil du gerade sagst, früher haben sich Politiker noch so und so verhalten, würde ich jetzt auch mal vermuten, ist auch so eine gefühlte Wahrheit? Oder kannst du das auch quantifizieren im Sinne von, früher haben Politiker wirklich weniger gelogen oder sich zumindest mehr Mühe gegeben, ihre Lüge irgendwie zu an den Mann zu bringen oder an die Frau?
Naja, gut, Aussagen, da hast du mich ganz gut erwischt. Aussagen mit allgemein, früher sind ein bisschen sehr schwammig.
Früher war es immer besser.
Ja, früher war alles, ne, früher war mehr Schnee. Nee, das stimmt wahrscheinlich wirklich, Klimakrise und so. Aber nee, bei Trump, in dem Fall, dann mache ich das konkreter so, dass es stimmt. Andere amerikanische Präsidenten, die haben tatsächlich nicht so oft, klar, was sind Lügen, was sind Unwahrheiten, was sind Halbwahrheiten, da gibt es Spielraum, aber da gibt es auch, ich glaube, das war die Washington Post, ist schon ein paar Jahre her, aber es gucken immer wieder so Faktchecker drauf und sowas, was Trump so sagt und der ist dann, glaube ich, auf jeden Fall auf dem so ungefähr doppelt, dreifachen, 16 Lügen, 16 Halbwahrheiten am Tag oder so, oder 18 oder so und bei Obama und anderen Leuten kommt man, glaube ich, so nicht mal auf die Hälfte oder so pro Tag. Also es muss nicht immer Täuschungsabsicht, Lüge sein, sondern so wirklich. Ja, aber die gibt es auch oft genug.
Wäre schon der nächste Punkt. Ne? Ab wann ist es die Unwahrheit, ab wann ist es eine Lüge? Wie würdest du das sagen?
Ja, also rein ontologisch, immer so, ne? Also von der Existenz her, von der Existenzweise betrachtet her, würde ich sagen, dass eine Lüge eine Täuschungsabsicht beim Lügner in dem Fall, der Lügnerin, voraussetzt. Problem ist, wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken. Ne? Wir gucken den Leuten nur vor den Kopf und deswegen müssen wir so schließen, ob mich jemand gerade täuschen will, ob jemand das gerade ernst meint und ehrlich zu mir ist und ob die Worte glaubwürdig sind und das Sprechen auch glaubwürdig ist als solches. Mhm. Und aber aus den Umständen heraus und aus dem sozialen Kontext kann man schon eine Täuschungsabsicht ja auch oft genug. Machen wir im Alltag ja auch. Oder wenn ein Polizist jemanden anhält, Auto anhält und dann heißt es hier, haben Sie was getrunken so? Und dann sagt jemand, nö, habe ich nicht, aber riecht so ein bisschen nach Bier oder so, dann ist das ein guter Anhaltspunkt aus dem Kontext, einfach zu schließen, dass das nicht wahrhaftig ist, die Aussage. Ne? Und so ähnlich ist es auch mit Trump, also da gibt es ganz viele Indizien oder einfach auch ja, einfach drumherum, wo man schließen kann, hey, da redet er gerade um den heißen Brei, da hat er gar nicht recherchiert oder einfach ist es einfach total gelogen. Und oft stimmt es ja auch einfach nicht. Der sagt ja auch Sachen, die einfach, der sagt ja, das ist ja das Postfaktische sozusagen daran, dass er ja keinen feuchten Kehricht mehr gibt, sage ich mal. Mhm.
Würdest du bei Trump durchaus dann auch also nicht nur annehmen, dass er es vielleicht wirklich auch nicht besser weiß, oder schon auch annehmen, dass er durchaus weiß, dass er da gerade lügt und es trotzdem sagt?
Letzteres. Also er ist ein ganz klassischer Opportunist, der eigentlich alles sagt, um gut dazustehen, alles sagt, um seine Gegner schlecht aussehen zu lassen und ein einfach komplett willkürliches Verhältnis zur Wahrheit hat, ja.
Wir haben jetzt ja gerade diese QAnon oder wie spricht man es richtig aus? Der wäre schon der nächste Punkt.
QAnon.
Ja. Verschwörungstheorie, die gerade unglaublich am Spreaden ist und ich glaube auch inzwischen sehr durch Ausmaße erreicht hat, dass wir nicht mehr wirklich drum rumkommen, uns auch damit intensiver zu beschäftigen. Und Michael Stempfler hat auch letztens eine große Ansage nochmal gemacht, liebe Journalisten, ihr müsst das jetzt drauf haben, ihr müsst das jetzt wissen. Kannst du mir kurz ein bisschen zusammenfassen, was ist QAnon? Vielleicht am besten auch noch so, dass man nicht sofort denkt, was ist denn das für eine abstruse Idee?
Ja, okay.
Also so ernst nehmen, wie es irgendwie geht.
Also QAnon ist erstmal eine Erzählung, die schon auch andockt zu großen Teilen an anderen Erzählungen, anderen Denkweisen, die wir schon vorher gekannt haben, auch anderen konspirativen Erzählungen zum Beispiel oder Intuitionen, dass man zum Beispiel denkt, ja, die Eliten wollen uns eigentlich schaden, ja, oder die Macht, die Menschen, die in Machtpositionen sind, die wollen eigentlich ihrer Bevölkerung nichts Gutes tun, sondern die wollen uns schaden, ist so eine Intuition, die da mitschwingt, oder sind korrupt, oder sind moralisch korrupt und auch wieder Lügnerinnen in dem Fall, also sagen nicht die Wahrheit, das sind so Grundintuitionen, die da mitschwingen, dass Q Narrativ, wenn wir so wollen, das jetzt immer populärer wird in den USA und auch von Trump ja auch geteilt wird und auch in Deutschland immer populärer wird, ist letzten Endes eine, du hast mich gebeten, ist möglichst nachvollziehbar.
Das ist die große Challenge jetzt hier dabei.
Die große Challenge. Aber man will es ja nicht verniedlichen, ne? Also ich will es nicht verharmlosen und sagen, das ist eigentlich nur machtkritisch, weil man darf ja machtkritisch sein oder man muss ja auch nicht allen Politikern irgendwie sagen, das sind nur gute Menschen und ja und Amen, sondern man darf kritisch sein. Und das ist eben unterscheidet eben auch eine Verschwörungserzählung von allgemeiner Kritik, dass eben in dem Fall, also QAnon nochmal, würde ich sagen, dass da was gesagt wird, wie es gibt einen Deep State, also es gibt einen Staat im Staate, so einen Geheimstaat sozusagen, und der kontrolliert die eigentlichen Geschehnisse, auch die Regierung eigentlich. Und das sind alles nur Marionetten und die werden eigentlich gesteuert von anderen reichen, auch Milliardären oder auch anderen Politikern. Die Clinton sind dann die Bösen oder auch oft hat es antisemitische Töne, dass George Soros dann da was, Bill Gates und so weiter. Also es gibt eine Art Staat im Staate und der lenkt alle anderen wie Marionetten. Das ist so erstmal eine Teilerzählung, aber dann geht's, und da wird's schwierig noch, oder auch das als normale Erzählung oder glaubwürdige Erzählung abzukaufen, da geht's dann irgendwann auch ins Satanistische tatsächlich auch. Ne? Also Weltverschwörung erstmal, es gibt eine Weltverschwörung, aber dann geht's auch schnell um Kinder, um entführte Kinder und auch um ja, Ritualmorde und auch um eine Art Kinderblut trinkende Elite. Also wir haben es mit einer demokratiefeindlichen, elitenfeindlichen, auch oft eben ja, rechtsextremen Erzählung zu tun, die gegen Ende noch, also konspirativen Erzählung zu tun, die dann gegen Ende noch einen satanistischen und antisemitischen Touch bekommt.
Kann man irgendwie quantifizieren, woher QAnon kommt? Also wo diese Idee entstanden ist, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, wer sich das ausgedacht hat und verbreitet hat?
Na, erstmal aus dem Netz auf jeden Fall, das ist klar. Ne? Also es kommt aus dem Netz auf jeden Fall und es kommt auch aus anonymen Bereichen des Netzes, also aus Messageboards, wo jeder auch mal erstmal was posten kann. Und eigentlich ist es interessant, dass solche Verschwörungserzählungen mit so einer, es hat eine sektenähnliche Struktur, kann man eigentlich ich sagen. Ja, und deswegen ist es interessant und deswegen haben Leute wie du oder eben auch Kollegen, die sagen, damit müssen wir uns beschäftigen, auch recht, weil es eben eine populäre, eine wachsende Ideologie auch ist und ein Mindset sozusagen, eine Weltanschauung liefert. Mhm. Und auch an anderen Weltanschauungen andockt. Ja, und dann hat das eben so angefangen, dass jemand sagt, okay, es gibt diesen Q und der ist irgendwie in der Regierung und ach, natürlich Donald Trump gehört zu den Guten, ne? Donald Trump gehört nicht dazu und ist nicht einer von den bösen, bluttrinkenden Satanisten, Pädophilen eigentlich auch, oft geht es auch um Pädophilie und Kindesmissbrauch eben, sondern Donald Trump und andere, ja, Populisten sind gekommen, um uns von diesem Staat im Staate, von dieser Geheimregierung, von dieser Schattenregierung, von dieser satanischen Schattenregierung zu befreien. Und das ist so auch eine Erlösererzählung auch ein bisschen, ne? Also da kommt jetzt unser großer Erlöser, Trump, und der rettet uns. Und der rettet nicht nur die Kinder, der rettet uns alle, uns braven Bürger. Der macht das Volk wieder zum Volk, so ungefähr. Also,
ja. Da würde man ja direkt jetzt so den Verdacht haben, könnte da nicht letztendlich jemand Trump nahe vielleicht so dahinter stecken, dass er diese Idee losgetreten hat. Denn Trump scheint ja davon unglaublich zu profitieren. Auch wenn er ja sich sehr, sehr schwer getan hat, auch über lange Zeit da voll auf QAnon zu gehen. Also dieses Thema halt komplett durchzuziehen, das macht er jetzt ja so allmählich, wo er halt dann merkt, es wird vielleicht doch nochmal eng. Ich weiß, es ist jetzt so eine Verschwörung über die Verschwörung, aber es fällt mir immer sehr schwer, davon auszugehen, dass so etwas dann nicht doch mit einem gewissen Impact auch gestreut wird, so genau so eine Idee.
Ja, cui bono ist ja die Frage, die klassische. Da fragt man, wer profitiert davon, und dann ist Trump, also hat er es initiiert. Naja, es ist immer schwer, wenn man auch größere Ereignisse, auch Ereignisse, die einen großen sozialen, große soziale Wirkung haben, wenn man die vom im Nachhinein zurückverfolgt und denkt, okay, wo kommt das eigentlich her? Das ist schwierig dann zu sagen, dass jemand, also ich denke nicht, dass die Wirkung des Q sich quasi als Massenerzählung und als rechtsextremes eigentlich auch Narrativ sich so etabliert, das haben die Leute oder der Mensch, der das gepostet hat, sich nicht vorstellen können. Ne? Das ist jetzt im Nachhinein, geben wir dem, dass wir diesem Ursprungspost oder den Ursprungspostings eine Bedeutung, die wir vielleicht im Nachhinein da reininterpretieren. Es gibt sogar Thesen und Ideen, ob da nicht jemand einfach so ein bisschen so internetmäßig LOL und Roffelmäßig so einfach ein paar Thesen rausgehauen hat und auch vielleicht auf gut Deutsch irgendwen verarschen wollte. Einfach, ne? Dass das eine kleine, auch abgefahrene Bedrohungsgeschichte so raushaut mit ein paar Hinweisen und so, und dann sind da die Aluhüte drauf angesprungen, sag ich mal. Also Leute mit einer konspirativen Mentalität drauf angesprungen. Haben gesagt, okay, das klingt geil, das verfolgen wir mal gedanklich, das spinnen wir weiter. Also das geht dann auch schon ein bisschen lawinenmäßig so.
Du schlüsselst in deinem Buch ja relativ viele Verschwörungsideologien auf, oder zumindest beschreibst du sie und beschreibst du den Wirkmechanismus. Du schreibst zum Beispiel über Reichsbürger, du schreibst generell über diesen Lügenpressevorwurf, also einer komplett gesteuerten Medienlandschaft. Umvolkung ist so gerade so einer der größten Verschwörungstheorien, glaube ich, würde ich sagen, die gerade am Start ist. Also Islamisierung, würde ich sagen, ist da sehr, sehr eng mit verwandt. Es geht auf jeden Fall dieselbe Richtung. Den Klimawandel gibt es nicht, die Impfgegner sind zum Beispiel auch noch so ein Thema, die sich da auch bei diesen Demos ja dann sammeln. Was würdest du sagen, was ist zurzeit so mit die gefährlichste oder eine der Theorien, von denen du tatsächlich Sorge hättest, dass sie um sich greifen könnte?
Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, was jetzt dann, also sagen wir mal so, auch die ungefährlichsten, keine dieser Erzählungen. Ja? Also das ist ja auch gerade ein Charakteristikum von Verschwörungserzählungen, dass sie irgendwann menschenfeindlich werden, dass Personengruppen als schuldig identifiziert werden und das dann irgendwie auch mit Gewalt legitimiert wird oder gleich zur Gewalt aufgerufen wird. Also dass man den Staat stürzen darf, weil die Politiker einen verraten, oder weiß ich nicht, dass man einem Wissenschaftler Morddrohungen schicken darf, weil der ja auch nur lügt im Sinne irgendwelcher geheimen Machthaber. Oder, ne? Oder Ärzte und Pharmaindustrie stecken dann unter einer Decke, denken die Impfgegner, um uns alle, weiß ich nicht, umzubringen oder zu schaden oder Chips einzupflanzen, Bill Gates, bla bla bla. Das eigentliche Problem ist die dahinterstehende Verschwörungsmentalität, ja, also das Mindset, das diese Denkweisen bedingt und ermöglicht. Es ist nämlich auch so, dass wenn man eins davon glaubt, glaubt man in der Regel auch mehrere. Es ist nämlich so, dass nicht so, dass man an die Umvolkung glaubt, aber nicht an die Islamisierung oder auch nicht an die Lügenpresse. Nein, viele, ja, Leute, die Wutbürger nennen und so weiter heutzutage, ne, die kommen billiger, also diese Theorien, in Anführungsstrichen, kommen billiger im Dutzend, sage ich mal. Ne? Also man geht immer weiter tiefer rein, und das ist letzten Endes dieses dahinterstehende, wir werden getäuscht, wir werden belogen, Mindset, dass das so ermöglicht.
Du schreibst an einer Stelle von einer sogenannten intellektuellen Sexiness. Das heißt, dass viele der Befürworter dieser Theorien für sich irgendwann mal entschieden haben, nee, ich finde, das ist geil, so zu denken. Glaubst du, dass das der Haupttreiber dabei?
Ich glaube, es ist Menschen immer wichtig, sich zu Gruppen zusammenzuschließen und zu denken, ich gehöre zu den Guten, ich gehöre zu den Richtigen, ich weiß nicht, Fußball ist eigentlich nicht meins, aber FC Bayern-Fans oder so, ne? Aber man gehört immer seit einem Club an. Man will immer gedanklich jemandem nahestehen und bestenfalls den Gewinnern, den Schönen, den Guten. Und das ist erstmal kein Problem, grundsätzlich, ne? Also wir alle sind Menschen, sind ist auch mal eine akademische Arbeit, kommt aus der Richtung, habe darüber promoviert, über Gruppendenken und wie Menschen sich gedanklich zu Gruppen finden und so. Das ist erstmal unproblematisch und ich denke, unsere große Stärke als Menschen kommt auch daher, dass wir uns als Gemeinschaft denken und dass wir uns zu Gruppen zusammenfinden, bestenfalls eben Gemeinschaft, Gesellschaft werden und das in einem Miteinander, ja? Aber zu Gruppendenken gehört eben auch oft ein Gegeneinander von Gruppen. Und ja, also es ist schon so, dass das Menschen sich oft dann, wenn jemand dir sagt, hey, wach endlich auf, die verarschen dich alle und komm auf unsere Seite, wir wissen genau, wie es funktioniert und du siehst dann die Welt klarer als diese ganzen Schlafschafe und so weiter und so fort, dann hat das ja auch was Erhebendes, ja, dann, ja.
Es gibt einen schönen, wir hatten dann bei Jung und Naiv einen Talk mit, nee, nicht mit Gerd Poste, jetzt weiß ich seinen Namen gerade nicht mehr. Gerd Skobel. Gerd Skobel hatten wir im Interview. Und er wirklich hat aber auch gesagt, den Leuten, also vielen Leuten scheint aber wirklich so die Birne geplatzt zu sein, so in den letzten Monaten. Wirklich mit dem Hinweis, diese Welt ist derartig komplex, ist derartig verworren, derartig kompliziert, dass man vielleicht wirklich teilweise intellektuell nicht mehr mitkommt. Und dann eben so eine Antwort wie von so einem Verschwörungsideologen, von wegen hier Corona ist doch eine Riesenverarschung, wir werden alle belogen, schau dich doch mal an. Da natürlich einfach eine sehr plausible Erklärung zum ersten Mal ist für all das, was hier gerade so passiert.
Auf jeden Fall.
Würdest du da mitgehen?
Ich würde da mitgehen. Also gerade in Zeiten der Unsicherheit, gerade in Zeiten, wo es schwierig wird, gerade in Zeiten der Krise ist es für Leute wichtig, auch noch wichtiger als sonst, den Durchblick zu haben, zu wissen, was passiert. Und wenn dir jemand sagt, hey, Corona ist doch nur inszeniert, das machen die jetzt nur, um die Grundrechte weiter einzuschränken. Und das ist jetzt Schritt für Schritt einfach Zwischenschritte als Weg in einen totalitären Überwachungsstaat und so weiter und so fort, dann weiß, oh ja, okay, deswegen ist das so, deswegen machen die das, deswegen ist das so außergewöhnlich. Und ne, also dann hat man die soziale Lage durchschaut und fühlt sich wieder orientiert. In einer desorientierenden Zeit oder einer desorientierten Zeit. Das ist nämlich auch chaotisch. Das ist nämlich auch so, dass wir einen Kontrollverlust erleben, zum Teil gerade jetzt in diesem Corona-Jahr. Es ist ja auch krass, es ist ja auch neu. Also ich meine, die Kneipen haben zu, die Restaurants haben zu, jetzt kommt der Herbst, wer weiß, was jetzt passiert. Es ist ja auch ein bisschen beängstigend, nicht zu wissen, weiß ich nicht, wie kann man Weihnachten feiern mit so einer Familie oder Leute wollen heiraten und können das nicht oder jemand stirbt und du kannst die Beerdigung nicht so. Das ist ja auch einfach wirklich eine fordernde Zeit, eine stressige Zeit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das ist jetzt stressig, weil Frau Merkel jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Diktatur etablieren will oder so, dann klingt das erstmal albern so für Leute, die da nicht drin sind, aber für manche Leute, die sich so sehr einfach einen Strohhalm wünschen und so sehr eine Erklärung wünschen, kann das ganz eben intellektuell sexy und attraktiv und plausibel klingen.
Wäre das vielleicht sogar ein Weg, um diese Leute zumindest teilweise in Schutz zu nehmen? Weil ich bin ja viel bei diesen Demos, ich fotografiere dort, ich stelle Fragen, ich versuche mit Leuten zu reden. Und ich habe jetzt bei den allerwenigsten wirklich das Gefühl, dass sie da ernsthaft mit einer bösen Absicht stehen. Also wirklich dort stehen mit diesem Ziel, wir müssen jetzt hier alles platt machen. Die meisten Leute tatsächlich wirklich eher verwirrt und vollkommen überfordert mit der Situation erlebe. Wie schafft man das? Ich weiß, du echauffierst dich schon so ein bisschen, weil offensichtlich ist das nicht dein Way, diese Menschen zu entschuldigen, ne? Oder zumindest da Verständnis zu zeigen.
Ich weiß nicht. Also es gibt sicherlich, haben wir alle Probleme und so und es ist gut, wenn man da Verständnis zeigen will, es ist gut, auch Leuten empathisch zu begegnen und nicht zu sagen, hey, du bist doch eher in der Klatsche und hast nur gedanklich ein paar falsche Abbiegungen genommen und so. Nee, das ist sicherlich nicht der Fall. Aber ich weiß nicht. Es ist ein Problem, wenn ein Restaurant gerade pleite geht, weil du eben, oder dein kleines Kino oder so, dann ist es ein absolutes Problem. Das ist ein wirtschaftliches Desaster dieses Jahr für Abermillionen Menschen.
Freiberufler, ne? Alle Freiberufler. Wir beide sind ja da voll betroffen. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Glück gehabt, vielleicht noch als andere.
Total, aber auch ein paar. Also ich mache sonst Lesungen. Ich mache Lesungen vor Publikum, Gespräche vor Publikum und eben in Klammern für Geld, so Teil meines Berufes. Klar, ordentlich Kohle verloren. Aber deswegen springe ich nicht, genauso wenig wie viele andere, kann ich dann nicht sagen, okay, das liegt daran, die Erklärung ist, dass Bill Gates mir einen Mikrochip impfen will oder gleich sagt, ja, oder die Juden sind schuld. Das ist eine geheime zionistische Weltverschwörung und die haben Corona organisiert, um deren Ziele durchzusetzen. Das kann man dann nicht irgendwie, ne, nur weil dein Restaurant pleite geht, ist immer noch nicht Bill Gates an irgendwas schuld. Das ist Quatsch.
Ja, Du hast in einem, relativ zum Ende schon eines Buches, geht es um die kognitive Dissonanz. Also diesen Effekt, den wir, glaube ich, alle in unserer westlichen Welt kennen. Wir haben eigentlich Ideale, wir haben Ziele, die wir verwirklichen wollen, merken, aber das geht mit unserem Lebensstil ja gar nicht. Also zum Beispiel, ich möchte mich klimaneutral verhalten und merke dann, aber mein gesamtes Leben ist derartig klimaschädigend, dass ich mich derartig selbst disziplinieren müsste, um da irgendeinen positiven Effekt rausziehen zu können. Ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass gerade halt eben diese Verschwörungsgläubigen diese kognitiven Dissonanzen in ganz heftigster Art und Weise hatten. Nehmen wir jetzt aber nur mal Attila Hildmann, der Veganer ist und so weiter. Ich glaube schon, um Veganer zu werden, musst du irgendeine Form von Erkenntnisgewinn irgendwann mal gehabt haben. Du hast irgendwann mal gecheckt, wir haben eine absolut grausame, fürchterliche Schweine- und Tierzuchtindustrie, die großen Schaden anrichtet und so weiter und so fort. Das sind alles gute Gründe eigentlich, um zumindest, würde ich sagen, aus einer aufklärerischen Sicht zu erkennen, unsere Welt ist ja gar nicht so geil, wie wir eigentlich immer dachten oder wie sie gerne so medial und auch öffentlich erzählt wird. Ist das nicht vielleicht auch einfach so ein Trigger-Moment, dass dann gerade eben Leute in so einer Krisenzeit, wo sie die Absurdität ihres Lebens derartig offensichtlich aufs Brot geschmiert bekommen, dann noch mehr abdriften in so eine, sehr einfache, sehr simple Erklärung?
Ja, vielleicht. Also Spannungen auszuhalten ist immer unangenehm oder so eine Art Offenheit oder auch Mehrdeutigkeit der Welt einfach dann auszuhalten. Das ist schon unangenehm, dass man dann denkt, okay, oder auch klar denken wir an so Sachen wie diesen Earth Overshoot Day, ne, dass wir die Erdressourcen an einem bestimmten Tag einmal schon verbraucht haben und alle kollektiv über unsere Kosten leben, also mehrere Erden bräuchten und so, ne? Also dass man jetzt Klimakrise und so, es geht nicht weiter so. Das stimmt auch und gleichzeitig weiß man nicht unbedingt, wie klar, Fleisch, kein Fleisch essen, weniger Fleisch essen, bewusster Fleisch essen, kein ein Ausweg sein. Andererseits haben wir dann diese Konzerne, diese Großkonzerne, die machen, was sie wollen. Und dann sagen wir jetzt, okay, aber du kleiner Endkonsument bist eigentlich schuld, ne? Und du musst dein Verhalten ändern, aber wir nicht. So, ne? Es ist schwierig und es ist eben mehrdeutig. Und es ist eben spannungsreich, das Leben und die Gesellschaft. Und war es vermutlich immer. Das heißt aber nicht, dass man, attraktiven, falschen Weltbeschreibungen anhängen sollte. Gerade nicht dann, wenn diese so moralisch problematisch sind, dass sie dann einzelne Menschen ja auch zum Abschluss freigeben. Ja? Also schau dir mal an, was Christian Drosten für Mails bekommt oder Lothar Wieler, das ist das Jahr. Die haben einerseits sicherlich das Jahr ihres Lebens im positiven Sinne karrieremäßig. Die tun ganz viel einfach Gutes, auch in der Wissenschaftskommunikation, denke ich. Und hat jetzt auch Drosten das Bundesverdienstkreuz tatsächlich bekommen. Richtig gute Sache, richtig verdient. Aber so, wenn man sich seine Post anguckt, wahrscheinlich, seine digitale oder auch seine physische, da sind auch Morddrohungen dabei. So, ne? Und das mit einer großen Selbstverständlichkeit in den letzten Jahren hat sich das schon so entwickelt. Und das kann nicht, dass man sagen kann, okay, da haben halt ein paar Leute ein bisschen, die nicht klarkommen mit einer kognitiven Dissonanz und deswegen schicken die jetzt dem Herrn Lauterbach und dem Herrn Drosten und dem Herrn Wieler einfach mal so ein paar Ich-bring-nicht-um-Pakete. Das finde ich nicht cool. Nee.
Ja, wie erklärst du dir nochmal so den Unterschied zwischen, der Verschwörungstheorie, so wie wir jetzt über ihn geredet haben, und dann ja sehr wohl auch mächtige Absprachen, die es ja weiterhin gibt innerhalb von Wirtschaft und Politik. Wo würdest du sagen, ist der Punkt, wo man trennen kann zwischen einem konspirativen Gedanken und einer Verschwörungsideologie?
An der vielleicht doch eben Offenheit, wie man das formuliert, wenn man einfach keine Beweise hat oder auch keine auch Indizien hat. Also in echt wird ja auch ermittelt, denken wir an Polizei oder Staatsanwaltschaft, da gibt es einen Verdacht, dass irgendwas passiert, oder Steuerbehörden, ne, da gibt es einen Verdacht, dass auf Geldwäsche, auf Drogenhandel, auf irgendwas, ne, und dann wird gegen ein Individuum ermittelt und dann werden Indizien gesammelt, vielleicht ein Laptop beschlagnahmt, vielleicht, klar, wir können als Privatleute jetzt nicht irgendwo einreiten, Sachen beschlagen, das ist eine staatliche Sache, aber es wird anhand von vielleicht Verdachtsmomenten auf weitere Erkenntnisse geschlossen. Und das ist dann, wenn sich der Verdacht dann nicht erhärtet, dann wird die Person immer noch freigesprochen, so ungefähr. Mhm. Verschwörungstheoretiker verfahren aber so, dass sie von vornherein quasi eine Konklusion haben, von vornherein eine Meinung haben und null offen sind für Gegenmeinungen. Also das ist dann, da war jetzt, weiß nicht, 9-11 auf jeden Fall war die Regierung selbst. So, ne? Und das alles andere vorgeschoben. Und dann muss man das nur irgendwie plausibel reden oder so. Ne?
Das wäre ein guter Punkt nochmal. Also 9-11 würde ich so sagen, als eine der ersten, auch global durchs Internet extrem verbreiteten Verschwörungstheorien oder zumindest eine der, die am meisten dann verfangen haben. Wir beide ja vielleicht auch mal eine Zeit lang, also ich auf jeden Fall. Also ich weiß noch, wie ich das sowieso 2008 oder 2010 so mit als Teenager geguckt habe und dachte, boah, das ist ja total krass. Also
es ist total krass, das dachte ich auch. Ich saß live vom Fernseher mit 14, 15, anyway. Aber ich hab das nicht so richtig gekannt. Also ich fand das traumatisierend, wie wir alle. Sicher als US-Amerikaner natürlich noch viel mehr. Und gerade bei so eben groß skalierten Ereignissen, bei so traumatischen, auch gesellschaftlich traumatischen Ereignissen, ist es auch eben attraktiv, dann solche Lösungen oder eben solche, ja, weiß ich nicht, Zurechtbiegungen der Wirklichkeit sich dann an die Hand zu nehmen, wie das war die Regierung selbst, um dann den Krieg zu starten und, ne? Und klar, es stimmt, es gab Lügen, es gab, ne, weiß nicht, Brutkastenlüge, es wird auch oft angeführt von Verschwörungstheorien, also nur weil es Politiker, es gibt Täuschungen. Es gibt Lügen. Es gibt Menschen, die Macht haben und auch noch mehr Macht wollen oder auch die manipulieren und so. Die gibt es in Staat, die gibt es in Wirtschaft. Wir alle sind sogar irgendwie auf unseren Vorteil aus. Das ist klar. Aber es heißt nicht, dass dauernd alles irgendwie gelogen ist und dass man hinter jeder Ecke eine Lüge vermuten muss und hinter jeder politischen Handlung eine Manipulation. Wenn man das tut, von vornherein sagt, das ist doch eher alles gelogen, das sind doch eher alles Manipulateure und traue niemandem, den du nicht selber hier, weiß nicht, kontrolliert hast oder so. Das ist eine Verschwörungstheorie.
Also ist es, ich würde fast sagen, eigentlich eher ein kommunikatives Phänomen als jetzt unbedingt ein inhaltliches. Weil ich meine, hätte ich jetzt vor 10 Jahren, 15 Jahren gesagt, es gibt ein rechtsradikales Netzwerk, was schon 10 Menschen ermordet hat und von Teilen der Polizei gedeckt wird oder nicht ermittelt wird. Hätte man auch erstmal gesagt, naja, ist ja aber eine sehr verschrobene Theorie, da muss jetzt erstmal Beweis liefern, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch erstmal nicht so viel machen können. Außer halt, ein paar Jahre später fliegt der NSU auf und ist alles klar, es hat alles gestimmt.
Ja, also gut, aber wenn man jetzt auf strukturellen Rassismus so hinweist, ist das erstmal, oder schon damals hingewiesen hätte, wäre das sicherlich keine Verschwörungstheorie gewesen, weil da hätte man schon Indizien dafür gehabt, dass es in Behörden, im Militär, ne, also es kommt ja jetzt klar in den letzten Jahren noch immer mehr, auch in Deutschland, leider raus, dass das Behörden einfach offenbar richtig noch viel größeres Problem damit haben, als denken wir eben auch an die jetzt NSU 2.0 Drohschreiben und denken wir an diese ganzen anderen Geschichten, wo auch Leute wie Seehofer immer noch sich querstellen und immer noch keine Untersuchung zu systemischem Rassismus in den Behörden organisieren wollen. Das wäre keine Verschwörung. Oder auch, klar, da sagen auch Leute, wie wäre es denn, hätte ich damals gesagt, dass Merkels Handy abgehört wird, das wäre eine Verschwörungstheorie gewesen und dann zack, hast du Snowden und dann tralala. Ja gut, meine Güte, das Geheimdienste spionieren ist ziemlich fucking plausibel einfach so. Ne? Und das stimmt schon. Und natürlich hätte man nicht gedacht, dass Merkels Handy jetzt wirklich von den USA und dass das Ausmaß und die Details, die sind interessant, die sind wichtig. Und die Snowden-Leaks und überhaupt allgemein Whistleblowing ist wichtig, um nochmal ein Korrektiv zu haben und doch nochmal zu wissen, wie die Wirklichkeit wirklich ist, jenseits einer Spekulation. Mhm. Wenn man sagt, ja, ich spekuliere, dass das wahrscheinlich, 30% aller Handys von Staatschefs irgendwie mal abgehört worden sind zu einem Zeitpunkt und man fängt dann den Satz mit, ich spekuliere an, dann ist das erstmal okay, das ist eine Spekulation. Wenn man denkt, man hat die Wahrheit schon mit Löffeln gefressen und es hat eine Meinung vorher, aber keine Beweise, dann ist es eine Verschwörungserzählung.
Ich kenne es ja aus meinem Familienkreis relativ gut, ne, dass dann auch da diese Verschwörungsglauben extrem am Vormarsch sind und wirklich das Denken schon so weit einnehmen, dass ich beobachte, das führt dann tatsächlich auch aufs Private zurück. Also es, sag mal, so diese politischen Verschwobungen und Verstrickungen äußern sich zumindest so weit im Privatleben, dass man halt merkt, die sind auf einmal sehr viel problembelasteter als davor. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese Verschwörungsglaube tatsächlich sogar andockt an eine gewisse Form von Schizophrenie. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt Snowden zum Beispiel gerade schon erwähnt, und ich glaube sogar, jemand, der anfällig ist für so schizophrene Phasen, der fühlt sich durch so einen Snowden wahrscheinlich super getriggert, wenn der dir erstmal erzählt, naja, theoretisch können die NSA alles ausspionieren. Die könnten uns jetzt hier auch zuhören, sozusagen.
Wir haben beide unsere Handys auf dem Tisch und reden in Mikrofone und nein, aber es ist nicht so, dass die Leute, die an sowas glauben, psychisch krank sind, zumindest nicht die Mehrheit.
Ich würde das gar nicht in diesen Krankheitsaspekt jetzt unbedingt reden, aber einfach so eine Form von Realität.
Wenn du Schizophrenie sagst, ist es ja schon pathologisch, oder wenn du Verfolgungswahn und so weiter, das ist dann die wenigsten, also es gibt eben einfach ganz viele Leute, die nicht in einem engeren Sinne psychisch krank sind und dennoch an eine oder mehrere Verschwörungserzählungen glauben, dann glauben, ja, die Klimakrise ist nur, ist übertrieben oder aufgebauscht oder ausgedacht von irgendwelchen Wissenschaftlern oder eben, ja, die Presse und Medien werden doch irgendwie zu sehr gesteuert und so, ne? Das sind ja dann schon, oder eben, ja, oder vielleicht wollen doch Eliten, dass ganz viele Migranten herkommen, um Deutschland irgendwie, oder die Umvolkungserzählungen und so, das sind ganz viele Leute und da gehen Befragungen, da sind auch Corona. Also 30% der Leute glauben, dass hinter Corona irgendwie noch was Größeres steckt und Mächte irgendwie das im Großen und Ganzen steuern oder inszenieren. Bis zu 30%, je nachdem, wie man fragt, wenn man die Frage, das sind irre viele, ne? Also das sind ja nicht 30% der Leute mit Verfolgungswahn und denken, oh mein Gott, ne, also dass die kleine grüne Männchen und Stimmen überall, das ist ja nicht der Fall.
Ja, na, es ist, wie weit würdest du sagen, ist das ein Problem, wenn schon 30, wenn ein gutes Drittel der Menschen theoretisch davon ausgehen, dass hinter Corona Ja, ist es schon eine besorgniserregende Zahl, würdest du sagen, ja?
Also, du nicht?
Ja, durchaus. Ich wollte es nur noch von dir nochmal hören.
Ja, also nein, es ist krass, sind viele und es sind noch mehr, als ich dachte. Und das kommen wir immer wieder auch gerade, wenn wir irgendwas aus dieser Sache mitnehmen können, aus diesen großen auch sozialen Umwälzungen, diesen großen pandemischen Umwälzungen, dann können wir einfach mitnehmen, dass das muss untersucht werden, wie die Leute denken und wie auch Verschwörungsmentalität funktioniert und was da psychologisch hintersteckt, was da soziologisch hintersteckt, was da für Ängste sich halt auch, ne, wie Leute funktionieren, ohne das jetzt entschuldigen zu müssen, aber das zu erklären und vielleicht auch für die Zukunft noch besser gewappnet zu sein, wenn andere Populisten kommen, wenn andere Demagogen kommen oder wenn dann neue soziale Medien kommen, die uns vielleicht sogar, weiß nicht, noch süchtiger machen oder noch mehr auf Clickbait aus sind oder so. Ne? Also das ist schon auch interessant aus einem Erkenntnis, aus dem theoretischen Sinn.
Ja, nun haben wir schon so die sozialen Medien so ein bisschen angerissen immer wieder. Social Dilemma, wie gesagt, geht gerade absolut ab bei Netflix. Ich würde auch sagen, echt eine Empfehlung wert. Also es ist ein sehr interessanter Film, der nochmal gut zusammenfasst, was wir einfach gerade so an Problemlagen haben. Der Film beginnt erstmal damit, dass sehr viele Insider war auspacken. Also es sind ja mehrere Leute von Google, von ehemalige Facebook-Mitarbeiter, da sind wirklich richtig hohe Tiere, also die haben ja echt krasse Leute rangeholt.
Auch Verschwörung, ne? Glaubst du gleich auch so, hast du die ganzen, packen sie jetzt aus, auch Whistleblowing ist natürlich nicht, das sind Leute, die meist nicht mehr arbeiten.
Ist es verschwörungsideologisch, wenn ich sage,
also Leute, packen die, aus? Nee, aber wenn man das, die Grundstruktur ist, verfängt, glaube ich, auch gut bei Leuten, die bei sowas dann sagen, oh weia, weil dann hast du da Ex-Mitarbeiter von Tech-Riesen, die dann sagen, ja, eigentlich wollen wir das und das, aber dann, was die ja sagen, ich wollte jetzt nicht vorweggreifen, aber einiges, was sie dann sagen, ist dann ja auch nicht so mega überraschend, wenn sie sagen, ja, wir wollen, dass du unseren Service, sei es jetzt Twitter oder Facebook, super viel nutzt und wir dann Anzeigen schalten und wir dann Kohle machen, dann kriegt man das selten so aufs Brot geschmiert von den Diensten selbst, aber ja gut, Kapitalismus und so.
Ja, da ist jetzt wahrscheinlich dann für uns jetzt dann die kleinste Überraschung, dass damit Geld verdient wird, so das hat man irgendwie spätestens damit gekriegt, wenn man sich mal so die Zahlen dieser Unternehmen anguckt, dann merkt, die sind einfach, es gab ja noch nie so reiche Unternehmen in der Menschheitsgeschichte, ne? Also das ist schon echt so ein, würde ich auch sagen, immer noch ein Problem, dass wir da so eine extreme Fokussierung von Kapital immer noch haben.
Das sicherlich auch noch, vielleicht noch ein größeres Problem ist auch einmal, dass die nicht die Steuern latzen, die sie eigentlich sollten. Ne? Also das sind wir noch für so große Unternehmen, also erstmal große Unternehmen, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln und sowas, alles klar, auch ein Problem, Stichwort Amazon und so, aber ja, auch klar, dann das Steuervermeidung und Privilegien oder sowas und Schlupflöcher, das ist das auch ein großes soziales, moralisches Problem. Also dann könnt schon sagen, warum ist ein Unternehmen, das weiß ich nicht, das 10.000 oder 100.000 Mitarbeiter hat, warum sind die Großen so viel schlimmer als eins, das nur 100 hat, wenn die alle ähnlich auch einen Beitrag zum besseren sozialen zum Zusammenleben leisten würden, Stichwort Steuern und alles oder eben policymäßig.
Also sie haben ja eben so eine Produktmarge, dass sie tatsächlich versuchen, dein Denken zu ändern. Also was machst du jetzt gerade? Du gehst auf Instagram und siehst das erste Bild, ach super, das gefällt mir, das like ich direkt.
Jetzt mal. Übernimmst du aber die Erzählung von der Doku, sag ich mal. Ist es Doku, Infotainment, ist es so eine Doku?
Also es gibt so ein paar Spielfilmsequenzen, die sie für mich jetzt auch nicht hätten machen müssen.
So ein bisschen durch. Aber es ist gut gemacht, also es ist auch, wie gesagt, ich empfehle das eigentlich auch, es ist schon ganz interessant. Auch wieder ein bisschen den Faden verloren. Was wolltest du gerade sagen?
Nee. Ich wollte halt nur auf diesen Punkt raus, dass sie das, die Social-Media-Unternehmen ja tatsächlich mit als Markenprodukt haben, eben dein Verhalten zu verändern.
Dein Denken verändern, finde ich eben einen ziemlich heißen Take, wie man so sagen kann, heutzutage. Also ich glaube nicht, dass sie dein Denken, also nur weil du auf ein Bild klickst und dann ein bisschen, und es erwiesenermaßen auch dann ein bisschen Serotonin kickt oder so in deinem Kopf, das ist schon... dein Denken verändern, finde ich da als Beschreibung, was da passiert, ein bisschen groß.
Ich glaub Verhalten tatsächlich. Sie nennen es einfach Verhalten, weil sie ja dem Werbetreibenden versprechen, wir sorgen dafür, dass er da draufklickt.
Ja, also wenn das Verhalten ist, klick mal hier und dann auf die Anzeige oder mach Twitter vielleicht nicht aus, weil es geil, wenn du hier bist, ein paar Stunden lang und so, dann
ich glaube, ich check gerade, was du meinst, weil ich ja letztendlich dann genau diesen Anspruch des Silicon Valley übernehme, dass sie sozusagen so mächtig sind, dass sie dann sie letztendlich halt einfach nur eine Werbeanzeige platziert haben.
Oder auch, oder eben auch, das sehe ich genauso, oder eben dann dieser Hacking-Begriff, den immer kommt, und dass man den User hackt oder so, oder den Geist der Person irgendwie hackt, so, ne, also das ist mir viel zu breiter Begriff von Hacken. Dann ist jetzt irgendwie alles Hacken. Wenn man schon mal die Beeinflussung von irgendwas, nein, so denken wir, in größeren Systemen beeinflussen alle jeden so ein bisschen, alle Komponenten, und es greift ineinander. Und nicht alles ist auch Manipulation Manipulation im negativen Sinne. Also wir haben schon vorab kurz drüber gesprochen. Ich finde auch, dass eigentlich, man kann diese Sachen, wir beide sind super viel auf Twitter. Wir beide sind, wahrscheinlich vielleicht weniger auf Facebook, also Twitter, ich zumindest mittlerweile.
Nur noch so ein Fake-Profil bei Facebook.
Insta auch noch, aber das macht doch Bock, ne?
Total, nee, wir haben uns darüber halt kennengelernt und hatten halt direkt so einen Kontakt zueinander. Ich merke es ja auch bei meinem Redaktionsjob, dass wir teilweise Promis wirklich über Twitter dann besser erreichen, als wenn wir uns erstmal durch alle Presseabteilungen erstmal durchgeklingelt haben. Also,
ja, kann voll vorkommen. Gucke ich dann meine Nachrichten und dann schreiben mir auch Journalisten eine Interviewanfrage oder so über Twitter. Klar, warum nicht?
Ja. Like me zum Beispiel.
Ja.
Was der Film aber sehr gut auf den Punkt bringt, ist diese Sucht, dieser Suchtfaktor, den Social Media auslöst. Ne? Dass wir eben tatsächlich auch Grund, diese roten Pünktchen, die dann immer kommen, wir haben neue Nachrichten, sind aus einem ganz bewussten Grund rot oder zumindest farblich hervorgehoben, dass wir eben wirklich auch das dann als so ein bisschen so als Suchtmittel auch wahrnehmen.
Ja, wäre blöd, wenn du das nicht sehen würdest. Ne? Wenn es im Layout so gestaltet wäre, dass das farblich nicht abheben würde und du deine E-Mail verpasst, deine Notifikation verpasst und so. Also stimmt, man soll ins Auge springen, neue Nachricht oder jemand kommentiert das schon, aber das wird in dem Film ein bisschen sensationalistisch, auch bis hin zu alarmistisch präsentiert, finde ich. Es stimmt alles, man soll das, diese User Experience, wie man schon sagt, auch so gestalten oder aus deren Sicht so gestalten, dass die Leute bleiben, aber das ist jetzt irgendwie nicht die ultimative Manipulation, auch nicht die ultimative Weltverschwörung und
Das auf jeden Fall nicht, aber sie bringen ja dann so ein paar Facts, die mir dann auch durchaus auch Sorgen gemacht haben und vor allem halt eben tatsächlich die Suizidraten unter jungen Leuten. Und die finde ich eben tatsächlich wirklich heftig, wenn dann teilweise Anstiege, ich habe es mal noch notiert, ich glaube in der Altersgruppe zwischen 10 und 14-Jährigen sind die Suizidraten einfach um 150% gestiegen in den letzten 5 bis 6 Jahren. Und da sind schon alarmierende Zahlen, zumal sie ja, das kann man natürlich nicht komplett beweisen, aber halt eben halt auch sagen, das hat eben auch mit Social Media zu tun, zumal es aber auch ganz starke Anstiege gibt, eben immer an den Punkten, wo Social Media dann gerade so für Smartphones dann auch möglich war, zum Beispiel. Ne? Also
okay, ja, jetzt wird's spannend. Aber dann sind wir jetzt auf der Ebene, auf der nicht intendierten Ebene. Ne? Also, dass du da bleibst und dass du deine Nachrichten siehst oder dass du das Bild von deiner Freundin Anna kommentierst, so, das ist das Design und das ist die Intention von den Plattformen. Ja? Dass du, ich weiß nicht, schlechter schläfst, oder eher zu Alkohol und Suchtmitteln greifst, weil du gestresst bist, vielleicht auch durch dein Handy und durch die Smartphone-Nutzung oder gar bis hin zu Depressionen und Suizid, dass diese Raten sich dadurch erhöhen, das ist ja nicht im Sinne der Firmen. Das wollen die ja nicht. Das ist ja, ohne jetzt auch die Widerschutz zu nehmen, das ist ja dann eigentlich eine wirklich problematische Nebenwirkung, auf die man die auch festnageln muss. Ne? Wenn das die Empirie hergibt, und die gibt sie her, dass man sagt, da werden Leute auch in der Regel unglücklich. Und ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, dass jemand so halbwegs spektakulär dann, also jetzt Gott sei Dank nichts Schlimmes in Richtung Suizid oder so, aber dass jemand auch so ein bisschen durchblicken lässt, dass er oder sie belastet ist und jetzt mal einen Monat ohne Netz hier, habe ich auch tschüss Instagram, ich bin mal jetzt hier weg auf dem Berg in der Hütte und so. Und das ist auch so Digital Detox, so ein bisschen das fast schon zu sehr zelebrieren. Und dann auch wieder da sind. Ich bin auch wieder da. Also nicht sofort, nicht am nächsten Tag, aber das gibt's auch, dass manche Leute dieses Suchtverhalten auch so darlegen.
Ja, ich fand das mit das Bemängelnswerteste eigentlich in diesem Film, dass sie Smartphone-Entzug nur als negativ darstellen. Weil ich empfinde Smartphone-Entzug, gerade wenn ich ihn mir richtig vornehme, eigentlich als immer sehr befreiend. Also bei Festivals zum Beispiel, bei Techno-Festivals, jetzt normalerweise im Sommer wäre ich da also immer, dann mindestens so auf 2, 3. Das Erste, was ich mache, ist Handy aus und wo weg. So, was will ich jetzt damit auf diesem blöden Festival? Ich habe kein Netz, das ist nervig, kein Akku. Also finde ich eine wunderbare Gelegenheit, davor einfach mal zu verzichten und merke tatsächlich auch immer, also ich weiß nicht, ich bin da in dem Punkt, glaube ich, wirklich konservativ, aber ich hasse Smartphones im Gesprächen. Also man sitzt mit Runden zusammen und Leute sind immer mal wieder raus und sind mal weg und
furchtbar. Sehe ich ähnlich. Also bewusster Verzicht kann gut sein, genauso wie bewusster Konsum eben auch gut sein kann. Also ich suchte auch gern mal 4 Stunden lang auf Twitter rum und so, aber bestenfalls dann, wenn es irgendwie passt. Ne? Wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich eher auf der Couch liege, abends oder so nebenbei. Ich habe jetzt am Wochenende Freunde gesehen, die ich 1,5 Jahre in der Konstellation nicht gesehen hatte und da hat man auch so ein bisschen automatisiert den Griff zum Handy und gucken, habe ich neue Nachrichten, was passiert da auf Twitter, Insta, hallo.
Und dann war so in Leerphasen,
ja, und das
Gespräch ist gerade langweilig.
Ja, genau, und dann macht man das selber und dann die anderen vielleicht auch kurz so und dann denkst du, jetzt ist jeder am Handy und so, wir sehen uns eigentlich nur einmal im Jahr oder so und dann ist es doof und dann auch bewusst sagen, okay, weglegen.
Zu diesen Fake News, beziehungsweise diesen Verschwörungsmythen halt, da sehe ich ja im Zusammenhang, dass offensichtlich das offensichtlich das ein.
Er lacht gerade, weil ich es auf Handy
geguckt habe. Ja, ich musste lachen, weil
er. Das ist meine Uhr. Hey, in dem Fall, ich wollte die Uhrzeit. Sorry, ich hab's unterbrochen dadurch.
Nee, alles gut.
Siehst du genauso, vielleicht so performativ, ne? Weil man unterbricht andere und es stört das Gespräch so und dann reden wir drüber und dann mach ich's.
Ganz schlimm finde ich immer, wenn man mit Leuten gerade redet und denen wirklich gerade was erklärt mit Tiefgang und dann.
Ja. Warst du gerade nochmal?
Und dann ist der, ich höre dir zu, alles gut, ich höre dir zu, ich kann das. So, ich kann gleichzeitig mit denen schreiben und die aber trotzdem.
Okay, ich habe total nicht zugehört. Ich habe verloren, was. Kannst auch den Satz anfangen nochmal?
Ja, klar. Toll. Nee, was bei diesem Thema jetzt auch gerade zu Social Dilemma, glaube ich, das Hauptproblem ist, dass die Social Media sehr offensichtlich ein sehr viel größeren Verbreitungsweg ein sehr größerer Verbreitungsweg ist eben genau für diese Fake News als jetzt eben für die Wahrheit oder eben für die seriöse Presselandschaft. Einmal natürlich, sie fällt mehr auf, sie wird doller geklickt und sie ist ja meistens auch dann eben so gebaut, dass sie auch sehr reißerisch ist.
Ja.
Hast du ein Gefühl, das haben jetzt langsam die Silicon Valley Firmen so ein bisschen verstanden, dass sie da echt mit dem Feuer spielen, wenn sie das weiter so offen zulassen?
Ja, verstanden vielleicht schon. Also es gilt jetzt auf jeden Fall als so weit allgemein akzeptierte Erkenntnis, dass wir es alle wissen, also dass ich eben Fake News, gerade alarmierende, emotionalisierende, weiß ich nicht, die Politiker sind eigentlich, um nochmal den Schlag zum Anfang zu bringen, sind eigentlich Kinderblut trinkende Pädophile, die von einer geheimen, weiß ich nicht, jüdischen Loge kontrolliert werden, bla bla bla. Also sowas verteilt sich gut und Richtigstellungen diesbezüglich streuen sich schlecht. Ne? Also auch gerade Aufklärungsarbeit, wie ich sie tue, wie andere Kollegen sie tun, auch das ganze Fact-Checking, ja, wenn man dann sagt, nein, das stimmt nicht, auch wenn Donald Trump mal wieder massiv irgendwas herbeigelogen hat, so dann das Alarmistische ist in der Regel größer in der Streuweite. Ob jetzt die Firmen das wissen, ja, die sehen ja, welche Reichweite haben und womit sie besonders Kohle machen oder wo Leute draufklicken. Das haben wir gerade besprochen, wird auch in der Doku dargestellt, ist ja auch ein bisschen aber Teil der Analyse, muss der auch machen. So, wie funktioniert mein Tool, ne, und wie können wir das so machen, dass Leute bleiben, ist ja Ziel. Ob sie ihre moralische Verantwortung wahrnehmen, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir machen die Gesellschaft oder die Gesellschaften zu schlechteren Orten, indem wir dafür sorgen, dass, weiß ich nicht, Beiträge über QAnon oder über Umvolkungen, über Hass gegen Politiker und so weiter sich besonders gut streut. Nein, denke ich nicht. Es gibt punktuell eine Verantwortungsübernahme, gerade in diesem QAnon-Kram werden jetzt Hashtags gebannt. Ich glaube, Twitter hat diesen Where We Go One, We Go All, ne, diesen Hashtag, den die haben zum Beispiel, der kann man, glaube ich, gar nicht mehr durchsuchen. Andere Plattformen verfahren ähnlich. YouTube löscht hier und da mal auf jeden Fall schon was in Richtung Verschwörungs-Content, aber verschwindend gering. Alles in allem wenig. Und die checken das schon, dass die eine soziale Verantwortung haben, aber die Maxime, den Profit zu maximieren und den Gewinnmaximierungsimperativ, wie wir ihn auch nennen können, also Kohle, Kohle, Kohle machen mit deinem Ding, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Twitter oder Insta, ist immer noch Nummer eins. Mhm. Und das und ein verantwortlicher moralischer Umgang damit ist an zweiter, dritter oder weiß nicht, vielleicht sogar siebter Stelle. Es tut sich was. Ja, immerhin, tut sich genug? Nein.
Man erkennt es ja immer auch daran, dass diese Chefs dann selber, also auch die Leute in dem Film dann auch zu Wort kommen, ja alle mal sagen, ja meine Kinder fassen das nicht an. So, die sind da selber in ihrem privaten Leben extrem streng mit, also viel strenger wahrscheinlich als wir beide das jemals wären.
Schon, ja, wahrscheinlich schon. Also es ist die Frage wieder individueller Nutzen und Schaden versus eben, wenn du da für die Firma arbeitest, musst du der Firma oder den Aktionären und so, ja, du musst Kapital mehren und einfach Geld einnehmen und da fällt das Individuum vielleicht schon mal, das fällt dann ab. Also oder den Schaden akzeptiert man dann, sagt man, okay, es sind halt einzelne Kids depressiv oder so oder ne, ist halt schade, aber Hauptsache die Aktie geht nach oben so.
Ja. Ist es denn jetzt, da werden wir so, würde ich jetzt so den nächsten Schlenker dann zum Ende hin machen oder zu unserem letzten Thema. Gerade weil ja dieses Thema jetzt im Wahlkampf 2016 schon eine große Rolle gespielt hat, sehen jetzt ja viele eben mit großer Sorge jetzt in den nächsten November, wenn dann die nächste Trump-Wahl ansteht. Hast du denn das Gefühl, die Gesellschaft ist da gerade ein bisschen sensibilisiert dafür, für dieses Phänomen, dass Fake News oder Unwahrheit über Social Media um sich greift?
Also den Hardcore-Leuten, den Hardcore-Trump-Fans, den Hardcore-AfD-Wählern und so, dann ist das scheißegal eigentlich. Ne? Dann ist die Wahrheit einfach in dem Punkt nicht so wichtig wie andere Botschaften, die diese Menschen haben. Nämlich zum Beispiel du als, weiß ich nicht, weißer Mensch bist mehr wert als Menschen, die nicht weiß sind. Oder du als geborener US-Amerikaner bist mehr wert als Leute, die ins Land kommen. Erst recht, wenn sie illegal kommen. Oder auch, klar, das haben wir in Europa auch, du als, weiß ich nicht,
Zehlendorfer.
Ja, du als Zehlendorfer bist mehr wert als jemand, der aus Nordafrika flieht oder weiß ich nicht, über, ne, über Griechenland und und. Also solche Botschaften sind dann im Grunde wichtiger und dass dann dabei auch gelogen wird oder eben auch im Großen und Ganzen Unwahrheiten erzählt wird über Migranten, über Politiker und so weiter, das ist erstmal sekundär und wird erstmal integriert, auch in das größere in die Weltanschauung.
Ist es denn eigentlich überhaupt mit einer liberalen, demokratischen Gesellschaft vereinbar, dass wir sowas sperren? Dass wir es jetzt, YouTube sagt, QAnon hat jetzt hier nichts mehr zu suchen auf der Plattform?
Absolut, das ist absolut damit vereinbar. Und alle, die dann immer sofort, oh, Zensur, Zensur schreien, die wissen nicht, was Zensur ist. Das ist keine Zensur.
Vor allem wissen nicht, was Demokratie ist.
Die wissen nicht, was Zensur ist. Die sind, es ist eine absolute Wohlstandsverwahrlosung, die wir die letzten Jahre haben, dass Leute glauben, jeder müsse ihren Bullshit publizieren und alle anderen müssen das dann liken und bejubeln. Nein, wie gesagt, Plattformen haben eine soziale Verantwortung und die müssen sie wahrnehmen und wenn es strafrechtlich relevant wird, auch Beleidigung, Volksverhetzung, das steht ja ohne Ende im Netz. Guckt jemand einen Kommentar, ich war heute wieder eine Stunde oder so in Kommentarspalten, einfach zu eben auch hier so Anti-Corona-Demos und Wutbürger-Quatsch und so und was da wieder drin, die moderieren die mittlerweile besser, so, also strafrechtlich relevant, das waren ja so eine großen Medien nicht, aber findet man ja, YouTube moderiert tatsächlich sehr wenig auch, ne, und wenn das, da muss man mehr eingreifen und wer sich dann zensiert fühlt, dann tja, fuck you.
Ja. Das piepen wir dann, das bleibt alles drin. Die Wohlstandsverwahrlosung, die du gerade angesprochen hast, habe ich mir auch als dicken, fetten Punkt mit Ausrufezeichen, Wohlstandsprobleme. Ich denke mir die ganze Zeit, auch bei diesen Demos, jetzt auch da von Brandenburger Tor, wenn die da rumlaufen und mir erzählen, wir haben ja gar keinen Friedensvertrag, wir sind ja noch gar nicht souverän, oh, uns geht ja so schlecht, hier guck mal, die Polizei ist total gegen uns, ich so, Alter, du hast null Ahnung, was sonst in der Geschichte noch so los war. Also nicht nur, wie die Ostverträge mal geschlossen worden sind und wie die Brand in den 70er Jahren und so weiter und so fort, sondern du denkst auch noch wirklich gerade, hier ist echt eine Diktatur am Start, weil die Polizei dort steht. Also einfach halt nur da ist. Und schon die Tatsache, dass du ja demonstrieren darfst, ohne dass du jetzt irgendwann Grenze aufgehalten wurdest, ist doch das beste Zeichen von, alles ist super, entspann dich mal.
Absolut. Also wir leben einfach in der Phase, und zwar nicht nur als Deutsche, sondern einfach als internationale Gemeinschaft, in der längsten Phase von Wohlstand und Frieden, die es überhaupt auf diesem Planeten gab. Jemals, ja. Also auch die Gewalt, auch wenn man denkt, es wird immer mehr gefühlte Wahrheit, nein, die wird weniger. Allgemein, es gab in der Vergangenheit, also über die letzten Jahrhunderte aber auch in den letzten 100 Jahren, es wird einfach, der Wohlstand steigt und die Gewalt lässt nach, und das sagt auch jeder, auch allgemein, so Kriminalstatistiken und so, dass, also wir haben im Grunde, zumindest also Kriminalstatistiken sind jetzt auf Jahr bezogen, auf Einzelne, aber ich meine jetzt allgemein schon auf Jahrzehnte bezogen, wird es besser, ja, wird es oft besser, was Bildung angeht, was Wohlstand angeht, was weniger Gewalt angeht. Und weniger Unterdrückung, gerade staatliche Unterdrückung. Und so. Immer weniger Diktaturen und so. Und immer mehr Demokratisierung. Und wer da einfach, klar, wir wissen es nicht mehr. Also die meisten von uns, wir auch, Gott sei Dank, wissen die nicht, wie das ist, wenn jemand bei dir einreitet und dich.
Ist das vielleicht genau das Problem? Die Leute wissen es wirklich einfach nicht, wie anders die Realität sein kann und müssen sich das deswegen jetzt einmal so krass vorstellen im Kopf, dass sie sich das nicht mehr lösen können.
Ja, aber was wir denn da, brauchen wir dann alle 10 Jahre ein pädagogisches Diktaturjahr oder was, wo wir mal alle überwachen, ein paar Leute umgebracht werden und so und dann die Presse zensiert wird und so, damit wir dann die 9 Jahre drauf wieder verstehen, wow, super freie Presse, niemand wird umgebracht, niemand wird unterdrückt. Ich glaube nicht. Also wir müssen schon, es wäre schon schön, wenn wir Leute in Friedenszeiten, wenn die Leute in Friedenszeiten dennoch nicht vergessen würden, dass das Frieden und Wohlstand herrscht und dass, wenn ein paar Leute dich davon, ein paar Polizisten dich davon abhalten, irgendwie das Parlament abzufackeln, dass das deswegen keine Diktatur ist.
Ja, na, für mich waren immer meine Reisen immer sehr ergiebig. So, ich war in Südamerika, sind es 4 Reisen, so über Monate, ein halbes Jahr mindestens beim Stück. Und schon wenn du dir einfach da mal so ein anderes Land komplett so gibst, so wie ist das hier so politisch drauf, wie ist das gesellschaftlich drauf, so gerade Kolumbien ist, auch wenn es da schon sehr, sehr viel besser ist, ist es immer noch hochgradig korrupt. Und da sind Politiker dann am Start, wo du genau weißt, das wäre in Deutschland undenkbar, dass die auch nur eine einzige Stimme bekommen würden. Das geht halt dann dort noch. Und schon das ist für mich immer schon soweit. Ja, gut, war schon angenehm zu wissen, dass ich immer noch weiß, egal wie schlimm ich sie jetzt auch gerade finde und egal wie unzufrieden ich vielleicht gerade mit Merkel bin und mit der GroKo, der Vergleich zu anderen Ländern kann sehr hilfreich sein, finde ich.
Absolut.
Kann sehr erleichternd sein.
Einfach. Also ich wähle Frau Merkel auch nicht, das haben wir gesagt, aber eben gerade in Deutschland ist es unangenehm zu sehen, wie geschichtsvergessen einfach und einfach auch beschränkt, im besten Sinne beschränkt oder im schlimmsten Sinne beschränkt, die Menschen ihr eigenes Land sehen und auch andere Länder drumherum sehen, denn wir haben es nicht nur gut im Vergleich zu anderen Ländern, die es in der Vergangenheit gab und anderen auch ja, Regierungen und so, die es mal hier gab, auch über Jahrhunderte gesehen, sondern wir haben es einfach international, wir haben es einfach immer noch sehr gut, was Menschenrechte, was Korruption, was Gewaltlosigkeiten so angeht in Deutschland. Und dann zu sagen, nein, es ist jetzt hier Merkel-Diktatur und überhaupt Widerstand, wir müssen jetzt dies und jenes, ne? Das ist, ja, come on, so im Ernst.
Ja, na, und vor allem, also gerade der, also du die Geschichte schon ansprichst, ne, die 20er, da wurde nur mit Verschwörungstheorien gearbeitet. Aber nur. Die politische Rechte hat nur Blödsinn erzählt, eigentlich in einer Tour. Hat es dann aber nach ein paar Jahren tatsächlich dann sogar geschafft, damit an die Macht zu kommen. Das wäre jetzt so ein bisschen so mein, also, oder generell so ein Missverhältnis, an dem ich mich ständig befinde, weil ich mich auch immer in diesem Spannungsfeld sehe, rede ich sie gerade groß. Oder beschäftige ich mich jetzt gerade so weit ernsthaft damit und kann vielleicht in ein paar Jahren sagen, seht ihr, ich hab's doch noch gesagt damals. Ne?
Also, mit Verschwörungserzählungen meinst
du? Ja, na, vor allem, dass die wirklich immer um sich greifen. Also ich meine, ich will halt nicht wissen, was passiert, wenn diese Corona-Rebellen wirklich irgendwann mal das politisch als Schlagkraft dann auch durchbringen können. Also entweder kriegst du die AfD irgendwie hin, dass die das abschöpft oder vielleicht eine andere Partei oder je nachdem. Aber und dann habe ich tatsächlich auch Angst. Jetzt nicht vor 40.000 Trotteln im Tiergarten. So, da habe ich keine Angst erstmal.
Ja, also Verschwörungserzählungen waren einfach auch lange Zeit über Jahrhunderte Mainstream-Meinung erstmal, sage ich mal. Also das Akzeptierte bis zum Zweiten Weltkrieg und so weiter galt es als hinlänglich akzeptiert in den großen Bevölkerungsteilen, eben dass die Juden schuld sind an allem. Oder denken wir an die ins Mittelalter zurück, bei einem Pestausbruch wurden erstmal auch wieder ein paar Juden gelüncht und so, weil die angeblich Brunnenvergiftung und so weiter und so fort. Also dass Verschwörungserzählungen überhaupt erst eine Außenseitermeinung wurden und dass man auf Evidenz und auch auf Empathie und auch Mitgefühl und auch wirkliche Erkenntnisse und Ermittlungen baut, das ist auch eine Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und der letzten sicherlich 70 Jahre. Und dass ich jetzt das immer noch ja, als Abseitsposition, aber als wachsende Abseitsposition etabliert, das müsst ihr schon im Auge behalten. Also ich denke, gerade wenn wir Social Media und so ansprechen, wo eben gerade Desinformation, Fake News und Konspiration so viele Menschen auf einmal erreichen können, da müsst ihr schon aufpassen, dass das nicht wächst, nicht prozentual jedes Jahr wächst, dass jemand, okay, diesen schuld oder diesen schuld an jenem und so, ne, und dann da gar keine Argumente und Beweise für haben, sondern nur Gefühle und nur Wut und nur Enttäuschung und dass wir auch trotz allem auch einen gesellschaftlichen Rückfall haben, auch in alte Denkweisen, die lange Zeit echt da waren und auch wirklich präsent waren in der Masse.
Ich habe noch so zwei Fragen. Also erstmal, die sind sehr groß allerdings. Wie kam es dahin? Also was sind die Auslöser dafür, dass wir wieder so kippen, dass wir zivilisatorische Entwicklung, die wir eigentlich doch schon mal hinter uns gelassen haben, auf einmal wieder zum Thema werden? Und vor allem, wie kommen wir jetzt nochmal wieder raus? Wie drehen wir es wieder um?
Also wir kriegen jetzt hier das nicht wieder zurück in die Büchse, sage ich mal. Social Media ist jetzt da und das Internet, auch wenn wir oft kritisch über das Internet reden, das ist ja auch wichtig, ist ja auch ein großer Ermöglicher, macht ja auch viel einfach schön. Also wir haben uns übers Netz kennengelernt, ich hab meine Lebenspartnerin übers Internet kennengelernt und. So geht's Millionen anderen Menschen, alles, ne? Das ist viele schöne Aspekte. Wir kaufen Sachen online, gerade in der Pandemie. Da darf man auch wieder sich fragen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wir kommen irgendwie an Sachen, an die wir früher nicht gekommen wären ohne. Und das ist einfach, die Welt ist einfach relativ unvorstellbar, hat sich geändert in den letzten 50 Jahren. Also das ist schon alles unvorhersehbar, wie wir vernetzt worden sind, im Positiven auch in den letzten 30, 40 Jahren. Die Negativaspekte, ich denke schon, dass wir appellieren müssen, dass wir auch zivilgesellschaftlich was tun müssen und Leuten, Firmen wie Facebook und wie Twitter und so weiter klar machen müssen, dass wir nicht dort, also Bewegungen wie Ich bin hier zum Beispiel, eine Hashtag Ich bin hier, die machen was und Gegenrede oder auch, dass sie Druck machen gegen Hate Speech, gegen Hass, gegen Bedrohungen von Frauen insbesondere, dass wir sagen, das ist nicht das Klima, wie ich hier auf Twitter sein will und dann melde ich mich halt ab, Leute, wenn ihr das nicht regelt, wenn ihr diese Volksverhetzung da nicht rausnehmt, so auf Dauer, wenn ihr das nicht minimiert, diese Mordaufrufe, Beleidigungen, Bedrohungen, diese Fake-Accounts und diese Bots und diese Manipulation, diese Desinformation, dann melde ich mich von eurer Scheiß-Plattform ab. Das müssen wir nicht als Individualmenschen, nicht als Einzelmenschen klar machen, sondern das müssen wir als Kollektive, die auch somit eine Wirkmacht haben und somit auch als vielleicht auch Manipulateure, also finanziell dem was entziehen können. Dass wir sagen, oder auch andere Firmen, neulich gab es ja auch was, wo dann andere Firmen gesagt, wir werben nicht mehr bei, ne? Das, sowas macht Sinn. Also, dass man dieser reinen Gewinnmaximierung einen Stock in die Speichen, dieser amoralischen Gewinnmaximierung auch einen Stock in die Speichen, also oder eine Gegenbewegung gibt. Das wäre wichtig.
Wie gesagt, diese Rückbesinnung auf diese alten, doch eigentlich verloren gegangenen Werte. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum das jetzt
welche auf Werte?
Einmal wieder... Was meinst du? Wieder also, dass zum Beispiel Verschwörungsideologien jetzt auf einmal wieder an Fahrt gewinnen, dass man wirklich mit ganz dreisten Lügen offensichtlich Wahlkämpfe gewinnen kann. Und ich zum Beispiel jetzt, also ich bin mit 26 auch noch so im Gefühl hatte, das war doch früher eigentlich mal anders. Das hat mich zumindest so als Kind nicht in Erinnerung, wenn ich damals Nachrichten geguckt habe. Hast du irgendeine Idee, woher das gekommen sein könnte? Was ist passiert, dass wir uns einfach mit so komischen Problemen wieder rumschlagen?
Naja, eben sowas, dass wir einen Demokratisierungsprozess der Stimmen auch haben, im positiven Sinne sicherlich, dass jeder kann sich jetzt bei Twitter oder bei, weiß ich nicht, anderen Plattformen, jeder von uns könnte zumindest theoretisch ein Influencer werden oder ein Millionenpublikum erreichen, mit sei es auch politischen Inhalten, genauso wie mit Bikini-Fotos. Und das ist erstmal positiv, aber eben problematisch wird es, wenn einfach Menschen das nutzen, um einfach ihren Hass zu verbreiten und sei es rassistische Vorurteile zu verbreiten. Und sagen, ey, du bist besser als wer anders, einfach nur durch die Geburt oder durch deine Sprache oder durch dein Aussehen, dadurch, dass du ein Mann bist und keine Frau, ne, so, und das ist ein Problem, also dass wir keine Gatekeeper mehr haben im klassischen Sinne, ne? Was in die Tagesschau kommt, da sitzen halt sehr viele Redakteure davor und Redakteurinnen und die gucken halt, dass da kein Fake News oder rassistischer Bullshit reinkommt und die machen das so gut es geht. Falls du doch mal was reinrutscht, ist es zumindest, aus meiner Sicht, ist es keine absichtliche Täuschung, sondern ne, jeder macht mal Fehler. Mhm. Und ja, da müssen wir halt schauen, dass für diese also einzelnen Menschen, die eine große kollektive Stimmung verderben und den Hetzern und den Rassisten, dass wir denen einen Riegel verschieben und dass wir dafür sorgen, dass das, ja.
Und ich sag mal, jetzt so einen politisch zu lösen, also wir haben mehrere Millionen Kinder in Armut weiterhin, wir haben wirklich schwierige Verteilungsprobleme, wirklich große Verteilungsprobleme gerade in Deutschland, wir haben einen Mietenmarkt, der vollkommen entkoppelt ist, also es geht ja wirklich vielen Leuten auch gerade an diese Distanz. Das habe ich jetzt auch bei Corona gemerkt. Das ist ja auch bei den Demos gemerkt, ne? Dass der jeder Zweite dir dann echt auch erzählt, ne, aber ich habe echt gerade richtig übelst Stress gerade, also wirklich existenzbedrohenden Stress. Hängt das nicht auch damit zusammen? Also, dass wir gerade so eine kapitalistische, globale Großkrise eigentlich erleben, so der Kapitalismus scheinbar nicht wirklich viel Neues jetzt gerade hervorbringen kann, um Menschen glücklich zu machen oder auf Dauer zumindest soweit zu befriedigen. Glaubst du, das hängt auch damit zusammen?
Sicherlich. Also soziale Gerechtigkeit und Teilhabe sind immer große Probleme und ja, meine Güte, dann halt Steuern hoch eben für solche Firmen. Klar, also wie gesagt, wir haben Probleme mit Steuerflucht, wir haben Probleme mit nicht nur einen der Top 1% oder Top 0, den Superreichen und sowas, 0, irgendwas, ne, also die Milliardäre und sowas, und Jeff Bezos und so, der hat so viele Milliarden dieses Jahr gemacht.
Das Vermögenswert aber verdoppelt
von Amazon, ne? auch da, ne? Also da kann man eigentlich auch nur denken, das kann in der gerechten Welt so nicht vorgehen, genauso wenig wie dass Großkonzerne irgendwie in Länder ausweichen, wo sie möglichst wenig Steuern zahlen, aber möglichst da muss man gucken, dass man die gesetzlichen Infrastrukturen schafft, dass da auch vielleicht soziale Gerechtigkeit mehr durch auch Umverteilung, das klingt wieder super sozialistisch natürlich,
da bist du bei mir genau richtig.
Ich finde, also, Steuern hoch für die Richtigen auf jeden Fall, klar.
Ja, jetzt haben wir Olaf Scholz dann zum Beispiel als Kandidaten da aufgestellt, der das Problem lösen wird. Also ist da nicht vielleicht aber auch so ein, also ich hab mehr und mehr das Gefühl, ich verstehe schon grundsätzlich, warum jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr, leckt mich alle am Arsch. Ich gehe jetzt hier auf die Straße und ist mir jetzt scheißegal, was die hier erzählen. Ich will jetzt einfach nur das, was Neues passiert.
Ja gut, aber Verbitterung kann ja nicht, also das ist ja destruktiv. Man sollte bestenfalls noch konstruktiv bleiben, solange es geht, so gut es geht. Und klar, man soll sich helfen, man soll anderen helfen, man soll sich mit anderen vernetzen, sicherlich auch Initiativen gründen. Aber wenn die eigene Initiative und die eigene Gruppe, der man angehört, dann irgendwie Querdenker heißt und vor allen Dingen aus Hass auf Politiker und Hass auf die Pharmalobby und Hass auf Andersdenkende besteht und Hetze, dann ist das vielleicht nicht die produktive Gemeinschaft, die dein Leben zu einem besseren machen wird. Und man sollte sich dann vielleicht doch lieber anderen Bürgerbewegungen und anderen Gruppen anschließen, dass man da gemeinsam was bewegen kann, aber ja.
So würdest du mit solchen Leuten reden? Fällt es für sinnvoll, das Gespräch zu suchen mit Leuten, die in Verschwörungsideologien abgedriftet sind?
Allgemein ja. Also ich finde es schon wichtig, einen Kanal offen zu halten, ansprechbar zu sein und mit Leuten zu reden und auch ja, denen zuzuhören. Ich habe hohen Respekt davor, dass du das tust und dann zu Demos hingehst und viel mit denen redest. Ich war auch schon auf so Demos, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht der Kümmerer Nummer 1 und gehe da nicht hin und frage bei allen, was so los ist und was gerade da biografisch schiefgelaufen ist, warum die jetzt tot den Bill Gates schreien oder auf ein Plakat malen oder so. Das interessiert mich schon, aber mich interessiert tatsächlich eher die gesellschaftliche Makroperspektive. Das individualpsychologisch interessiert mich auch. Viele Leute brauchen Hilfe, viele Leute brauchen einen Therapeuten.
Ja, das würde ich aber eigentlich fast...
Ich bin's nicht.
Wir fallen jetzt erstmal, ja, aber ich glaube, auch du hättest bestimmt Sachen, die du bestimmt auch mal mit ihrem Professionellen auch mal klären könntest.
Also, ja, aber ich bin nicht der Therapeut oder der Ansprechpartner von irgendwelchen Leuten, die sich QAnon-mäßig was auf die auf den Schild schreiben. Ne? Also da sollen sich gerne sich Leute Hilfe suchen. Ich denke, das wäre ein besserer Weg, wenn wen zum Reden hätten, seien es Freunde, seien es Verwandte oder seien es auch professionelle Menschen zum Zuhören und Reden. Ich glaube nicht, dass wenn du komische Hashtags draufschreibst und sagst, Frau Merkel will eine Diktatur, dann das ist nicht der Weg, auch deine Probleme zu lösen. Das ist schwierig.
Du sagst ja im Buch und so, bist ja also nicht so ganz entschlossen zum Schluss. Du sagst ja auf der einen Seite, ja, sollten wir schon mal mit denen reden. Auf der anderen Seite sagst du aber auch, eigentlich bringt es gar nichts. Denn die Debatte
kommt tatsächlich... Es kommt ja darauf an, mit wem. Also manche Leute haben sich zu weit radikalisiert und wenn wie immer mit radikalisiert, auch mit Hardcore-Rassisten kannst du nicht gut reden. Ne? Oder auch mit Hardcore-Sexisten kannst du nicht gut reden. Ja? Also man sollte schon immer grundsätzlich sagen, komm zu mir, falls du es dir anders überlegst. Oder wir können doch reden und ich brenne die eine Brücke nicht ab. So, ne? Wir können doch, sollte man schon. Man soll nicht sagen, hey, du bist für mich gestorben und wir reden nie wieder. Aber mit Extremisten lässt sich einfach nicht gut reden. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir den Kanal gerade offen halten und mit Leuten reden und auch einfach am Start sind und im Dialog bereit bleiben mit Leuten, die sich dann noch, die unentschlossen sind, denken, ach, vielleicht ist da was dran und vielleicht sind die Medien ja doch ein bisschen gesteuert und so, dann muss man da reden, hey, wieso, wie denkst du das denn? Was sind denn deine Indizien dafür, Argumente oder was sind denn deine Quellen? Was liest du denn so? Und warum? Und wenn dann aber rauskommt, dass die nur hier, weiß ich nicht, Rainer 1973 auf YouTube gucken und so und deren Tagesschau ist, dann darf man das schon mal kritisch hinterfragen, ob das jetzt die Nummer 1 Quelle für News sein sollte.
Ja, du hast ja den einen Vorschlag von Bernhard Pörksen, glaube ich. Der hat ja den Vorschlag gemacht, dass wir die Irrtumswissenschaft als interdisziplinäres Fach einführen. Also einfach so zu verstehen lernen, wie Ideen überhaupt erstmal entstehen und auch wie Irrtümer entstehen.
Absolut. Also einfach nicht nur rein Medienwissenschaften, sondern überhaupt, dass man guckt, wie Irrtümer entstehen, wie Psychologie, wie wir denken, also dass, wie wir auch Vorurteile haben und so, wie wir uns die Welt auch so zurechtschustern und so. Da kann man ganz viel auch lernen. Ich habe viel gelernt in dieser Recherche einfach über Verschwörungsdenken. Dass es im Grunde auch oft sehr menschliche Ideen sind, einfach klar Orientierung zu wollen oder eben auch Sicherheiten zu wollen über die Welt. Problematisch wird es dann halt, wenn man sich keine Wahrheiten raussucht, sondern Falschheiten und die dann auch einfach vertritt und vehement vertritt und extremistisch vertritt und am besten alle anderen wegdrängen möchte, die das nicht so sehen.
Ja, es ist ja generell dieses Grundproblem, dass die Verschwörungsideologie ja mal so konstruiert ist, dass jeder Widerspruch eine Bestätigung der eigenen Ideologie ist. Ne? Das heißt, wenn ich da ankomme und sage, das stimmt doch alles nicht, was du da erzählst, weil so und so, ist das für den der Beweis, dass er recht hat, weil ansonsten würde ich ja nicht versuchen,
davon abzubringen. Genau, würdest du nicht die Mühe machen, hinzugehen, dann bist du Teil der Verschwörung, ist ja klar.
Und trotzdem würdest du trotzdem sagen, versuch trotzdem Debatte zu suchen mit solchen Leuten.
Vielleicht nicht mit solchen, also ich finde es, wie gesagt, solche Demos, das sind schon die Hardcore-Leute, vielleicht nicht alle so weiß nicht, in Berlin waren jetzt so 30.000 hier mal im August, aber vielleicht nicht jeder Einzelne, aber in der Rede, da ist schon schwierig, ne? Also ja, vielleicht,
da ist auch das Setting ganz schwierig.
Das Setting ist schwierig, die Stimmung ist aufgeladen und so. Dann lieber im Freundeskreis, wenn man welche hat, oder eben in der Familie, dann auch gerade die Beziehungsebene. Ne? Da rennst du ja nicht wie ein Wildfremdes auf der Straße an und sagst, hey, du hast eine falsche Weltanschauung, sondern eher, weiß nicht, wenn jetzt hier Onkel Albert was Komisches sagt, so bei der Familienfeier, dann kann man lieber mal nachfragen, wer dann darauf kommt, dass die Journalisten eigentlich alle zur Lügenpresse gehören oder so. Ne? Das ist dann eher, und dann hört er vielleicht auch zu, weil es nämlich mein Onkel ist oder sowas. Ne? Das ist fiktiv, ich habe keinen Onkel Albert
auf jeden Fall. Hattest du das schon mal so im privaten Bekanntenkreis, dass du damit Theorien und Sprüchen konfrontiert wurdest, wo du dann erstmal an dich halten musstest oder dann aktiv dann nochmal nachgehakt hast?
Ich hatte lustige, im Bekanntenkreis jetzt nicht, aber ich hatte lustigerweise eine Taxifahrt jetzt am Wochenende wirklich, wo dann ein Typ, ich kam gerade von Freunden im Garten rumhängen aus NRW und bin dann wieder nach Berlin und dann hatte ich einen Taxifahrer und wir kamen irgendwie ganz schnell ins Gespräch, habe gesagt, ja, so einen Witz gemacht, nach Berlin fahren sie mich ja sicher nicht, also sollte mich zum Bahnhof fahren, so ein paar Meter in Essen und dann hat er so gesagt, nee, aber da war ich auch neulich in Berlin und so, und ich so, ah ja, und so auf der Demo und sag, wirklich. Und dann kam halt raus, dass er für eine Kleinpartei dort Leute rekrutieren auch wirklich wollte. Und dann ging es ganz schnell auch um, dass das hier alles Betrug ist, also dass die Regierung nicht mehr demokratisch sei und so weiter. Also das war ganz spannend, dass ich auf einer weiß nicht, siebenminütigen Taxifahrt dann doch jemanden, der immer höflich diskutiert hat. Und da habe ich ihm auch gesagt, nee, Betrug finde ich das Wort war falsch. Und natürlich ist es noch, auch wenn es eine große Koalition gibt und da niemand so richtig mit happy war oder viele nicht, ist es immer noch demokratisch, wenn die sich zueinander finden und dann handeln und regierend handeln, auch wenn du es nicht magst oder auch wenn das ein Konsens ist, wo viele nicht glücklich sind, ich auch nicht, ne, dann ist es halt immer noch unsere Demokratie und immer noch so, dass wir Repräsentanten wählen, die dann auch im Großen und Ganzen uns vertreten und demokratisch handeln. Und da hat er sich auch drauf eingelassen eigentlich. Also er hat dann, okay, das sind die Wortwahl zu krass und so. Also das war ganz angenehm. Dann hat er mir noch irgendwie so einen Zettel gegeben, was ich was nachgucken soll und so. Und der war schon weit unterwegs und der war schon auch viel mit Gleichgesinnten unterwegs. Mhm. Und ich denke, ich habe ihm auch gesagt, schade, dass ich jetzt aussteigen muss. Das Gespräch könnte auch interessant weitergehen. Ich habe nicht gesagt, hey, ich schreibe Bücher in die Richtung. Ja, und da habe ich nicht gesagt, du
bist... Hast du dir direkt mal so ein Buch noch mitgegeben von dir?
Ja? Nee, das kostet ja Geld. Müsst ihr schon kaufen. Das wird aber nee, Quatsch. Und dann, aber das war ganz interessant.
Ich habe das immer auch ein bisschen als positives Gefühl noch immer nicht immer im Kopf, dass bei den meisten Leuten, mit denen ich dann geredet habe, gerade wenn ich denen ruhig erklärt habe, warum ich das gerade schlimm finde, was die gesagt haben. Also zum Beispiel eine, die dann mit Judenstern da steht und sagt so, hier, ich bin ungeimpft. Ich habe dir halt erklärt, warum der Vergleich erstens falsch ist, also einfach vorne und hinten überhaupt nicht passt. Mhm. Und dazu halt aber noch historisch absolut verwerflich. Und das hat sie verstanden. So, die hat ihn danach nicht abgenommen, na klar, ja. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass so ein kurzer Moment der Selbstüberwachung dann doch nochmal stattgefunden hat. Aber ich, ja. Das cool, sind also natürlich, es sind halt winzig kleine Schritte, ne?
Es sind auch anstrengende Schritte und deswegen nochmal Respekt und Hut ab. Ich denke, so muss man es machen und mit den Leuten ruhig reden und nicht wütend, kennst du, ein bisschen blöder, ihr Verschwörungstheoretiker.
Fragen stellen am Anfang.
Das sehr viel Hut ab für diese Nummer eben auch. Mir fehlt leider persönliche Schwäche, manchmal auch die Geduld einfach, oder ich kann nicht ganz genau verstecken, dass ich etwas für schwierig oder blöd oder eben verkürzt halte und so. Das ist dann vielleicht, also deswegen ist es, habe ich da auch wenig Übung drin, dann solchen Leuten. Ich begegne allen Leuten, im Taxigespräch ging es zum Beispiel sehr gut, da ging das sehr gut, aber wenn mir jetzt jemand mit dem QAnon Kram und oder satanistische bluttrinkende Eliten kommt, da könnte ich, glaube ich, würde ich ja. Da irgendwann mit den Augen rollen oder so ein bisschen.
Nee, bei der letzten Demo konnte ich tatsächlich auch nicht mehr, das war mir einfach zu viel und zu doll und es war einfach zu offensichtlich rechtsradikal
bis ja, genau.
Jetzt, dass ich keinen Bock mehr hatte.
Genau, lass mir auch nicht irgendwie erzählen, hier Umvolkung hier und da und Lügenpresse und Bevölkerungsaustausch, so, da habe ich dann auch, kann ich jetzt auch nicht hier lächeln und so ein bisschen sokratisch nachfragen und so, wenn ich dann denke, so, du Arsch.
Ja, es gibt eine schöne Geschichte, jetzt vielleicht auch ein schönes Schlusswort, wir sind halt schon auch bei über einer Stunde, von Neonazi-Aussteigern, die immer erzählen, ich bin dann ausgestiegen oder irgendwann dann ausgestiegen, weil ich irgendein Gespräch mit jemandem hatte und der mich auf so einen ganz krassen, offensichtlichen Widerspruch hingewiesen hat, den ich mir nicht mehr erklären konnte. Ja. Wo völlig klar war, ich kann jetzt hier nichts mehr sagen. Weder jetzt dem Menschen selbst noch danach zu Hause im Bett, man liegt irgendwie wach und kann nicht schlafen und denkt nochmal nach. Und das sind dann letztendlich genau die Prozesse, die dann zu einem Abnabeln führen. Ich glaube nicht, dass das bei jedem gelingt. Ne? Ja. Einfach, da braucht man super viel Mut, braucht man einen sehr festen, starken Charakter.
Ausdauer auch.
Ja, klar, natürlich.
Ich finde das super, wenn man das macht. Das ist wichtig, das zu tun. Ich rate jedem, auch dialogbereit grundsätzlich zu bleiben. Erstmal mit jedem, weil man guckt die Leuten ja nur vor den Kopf und weiß nicht, wie extrem die denken. Allein um den Extremisten, eine Extremistin zu erkennen, muss man ja erstmal mit denen reden. Halt, ne? Mhm. Gut, manche kleiden sich vielleicht das so oder geben direkt, aber in der Regel muss man nur gucken nur vor den Kopf. Aber ja, ich finde das toll, wenn Leute es machen. Ich möchte allen dazu raten, auch offen für was ihre Mitmenschen so sagen, zu bleiben. Ich für meinen Teil beobachte gerne die Makroebene, ein bisschen die gesellschaftliche Ebene und schaue sowas, was überall so passiert, auf einer bisschen gruppenhafteren Ebene.
Ja, ich schließe mich, ich hau mich immer gerne ins Getümmel und dann bin ich da voll drin.
Ist doch super, wir brauchen beide Leute.
Ja perfekt. Dann kann ich dir mal erzählen, was ich da erlebt habe und dann kannst du das Makro-mäßig nochmal einordnen.
Ja.
Sehr schön.
Grüße alle Hörer.
Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
folgt uns auf Twitter.
Richtig, Jan Skudlarek, einfach ganz normal, wie man es, glaube ich,
oder schreibt. Oder www.janskudlarek.de.
Je nachdem. Wir können auch gerne, ich habe einen Blog, gaebler.blog. Ich habe einen neuen Job bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Das heißt, ihr könnt mich auch noch in aller Ruhe stalken, so wie ihr gerade Lust drauf habt.
Schreibt uns Briefe, Morddrohungen, alles.
Das ganze Programm, wir freuen uns auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss, macht's gut.
Ciao.